Inga Retzko hat mich schon vorgestellt. Ich heiße Maike Volkmann und bin ein Teil der Gemeindeleitung. Und ich darf heute zu euch über mein absolutes Lieblingsthema sprechen, die Gnade. Die Gnade berührt mich, sie verändert mich und ich finde, sie ist das herausforderndste Lebenselement eines Christen. Nächsten Sonntag wird es eine Fortsetzung zu diesem Thema geben, jedoch nicht durch eine Predigt, sondern durch eure Beiträge. Ihr habt die Möglichkeit, eure Erlebnisse, Erfahrungen oder Kämpfe zu schildern, die ihr mit der Gnade gemacht habt oder derzeit durchmacht. Es ist immer wieder eine Ermutigung, wenn wir uns gegenseitig davon erzählen, wie es uns auf unserem Weg mit Jesus geht. Falls dich bereits in der Predigt der Heilige Geist anpiekst, um dich dazu zu drängen, etwas weiterzugeben, dann sprich doch Tobias Retzko nach dem Gottesdienst an, der nächste Woche durch den Gottesdienst führen wird. Es ist hilfreich für seine Planung, bereits im Vorwege zu wissen, dass es einige von euch gibt, die persönliche Erlebnisberichte weitergeben können und möchten. Früh lernen wir in unserer Kultur, dass es für Versager keinen Platz in unserer Gesellschaft gibt. Du musst dir deinen Platz verdienen, heißt es. Ich bin falsch verkabelt. Soll ich den Ohrring doch rausnehmen? Okay, ja. Ich atme, ich lebe. Genau, du musst dir deinen Platz verdienen, heißt es. Ohne Fleiß kein Preis. Das haben wir uns verdient, lautet der Text eines Songs aus den 90ern. Nix ist umsonst, ein anderer Song aus dieser Zeit. Nicht mal das Sterben ist umsonst, heißt es da weiter, denn das kostet das Leben. Früh lernen wir, dass es auf dieser Welt nichts umsonst gibt. Unsere Gedanken sind infiltriert mit den Prinzipien der Gnadenlosigkeit. Wie du mir, so ich dir, weggegangen, Platz vergangen. Massenhafte Zitate und Aphorismen wollen uns weismachen, was wir verdient haben und was nicht. Wer die eigene Menschenwürde nicht ehrt, verdient kein Mitleid. Wer seine Kinder nicht liebt, hat sie nicht verdient. Nicht zu leben verdient, wer nicht einen einzigen Freund hat. Man bekommt nicht, was man verdient, weder im Guten noch im Schlechten. Ich könnte jetzt endlos so weitermachen. Und sicherlich fallen euch auch in diesem Moment Zitate oder Sätze ein, die ihr vielleicht schon gehört habt. Vielleicht sogar auch von Menschen, die euch sehr wichtig sind oder waren. Sätze, die euch verletzt haben. Oft fühlt man sich als ungenügend, unzureichend, ungeliebt, abgestempelt, wenn man unfähig ist, sich all diese Dinge zu verdienen, wenn unsere Anstrengungen und Bemühungen nicht den ersehnten Erfolg bringen. Zurück bleibt oft ein verletztes Herz, wenn sich diese Sätze in unsere Gedanken, in unser Herz einbrennen. Möglicherweise treffen wir dann Fehlentscheidungen aus dieser Haltung heraus. Eine Ehe zerbricht, wenn Bedürfnisse unerfüllt bleiben. Du hast mich nicht mehr verdient, heißt es dann. Oder ich habe Besseres verdient. Wir verlassen Jobs, Freunde, Beziehungen, Familien, Gemeinden, wenn wir uns ungerecht und unfair behandelt fühlen. Oder wenn uns die Schwächen meines Gegenübers so nerven, dass ich mich lieber von ihm abwende. Wir sagen uns, das haben wir nicht verdient. Das tue ich mir nicht an. Wir leben nach dem Prinzip der Gnadenlosigkeit. Jeder ist sich selbst der Nächste. Jeder ist seines Glückes Schmied, lautet ein weiteres Sprichwort. Aber was hast du eigentlich verdient? Wenn wir in der Bibel lesen, dann wird deutlich, dass wir etwas bekommen, was wir nicht verdient haben. Ich habe Strafe verdient und Vergebung empfangen. Ich habe Zorn verdient und Liebe empfangen. Jetzt einmal die erste Folie. In Römer 3, Vers 24 lesen wir: Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Was genau schenkt uns Gott denn in seiner Güte? Was ist denn das Geschenk der Gnade? Zweite Folie bitte, Konrad. Im Hebräischen gibt es vor allem zwei Wörter, die wir mit dem Wort Gnade übersetzen. Das eine Wort bedeutet Huld und Gunst gegenüber einer Person. Das andere bezeichnet eine Tat, einen Liebeserweis aus einem Treueverhältnis heraus. Das entsprechende griechische Wort charis bedeutet etwas, das Freude bereitet. Damit ist nicht nur eine Gesinnung gemeint, sondern auch eine entsprechende Tat. Viele Assoziationen und eine Vielfalt von Bedeutungen lassen sich mit dem Wort Gnade verbinden. Wohlergehen, Güte, Gunst, Huld, Freundlichkeit, Nachsicht, Verzeihung, Vergebung, Erbarmen, Barmherzigkeit. Die Gnade ist das Herz des Evangeliums. Das Christentum unterscheidet sich von anderen Weltreligionen durch die Gnade. Gottes Liebe ist völlig umsonst und bedingungslos. Keiner von uns schafft es, Gottes Vorstellung von einem vollkommenen Leben zu erfüllen. Die Bibel berichtet uns von der größten Love Story aller Zeiten. Sie beschreibt Gott als einen himmlischen Vater, der uns so sehr liebt, dass er mit uns Gemeinschaft haben will, um jeden Preis. Doch die Macht der Sünde versperrte uns immer wieder den Weg zu ihm. Diese Macht musste gebrochen werden. Sein Preis, den er dafür bezahlt, ist unfassbar hoch. Er opferte seinen eigenen Sohn. Jesus ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen, um den Weg frei zu machen, zurück in die Arme des Vaters zu kommen. Sein Herz sehnte sich so sehr nach uns. Als unser Vater sehnt er sich nach einer Beziehung zu seinen Kindern. Er sandte Jesus, um für die Sünden der Welt zu sterben und uns durch die Auferstehung von den Toten Anteil am ewigen Leben zu schenken. Er sandte Jesus, um der Welt zu offenbaren, dass er ein liebender Vater ist. Nicht sein Zorn verlangte nach dem Kreuz, sondern sein Herz voller Liebe. Verdient haben wir den Tod. Empfangen haben wir das Leben. Das ist Gnade. Umsonst, bedingungslos, geschenkt. Als ich mit Simon schwanger war, schenkte Gott mir einen Blick in sein Herz. Ich bekam eine größere Vorstellung davon, wie groß und unfassbar Gottes Liebe zu uns ist. Gott schenkte uns einen Sohn, der nur auf diese Welt kam, um wieder zu sterben, weil er unter einer todbringenden Krankheit litt. Gott hatte uns vorher nicht gefragt, ob wir damit einverstanden sind. Völlig unfreiwillig befanden wir uns also in einem Lebensabschnitt vor, der von uns als Eltern vieles abverlangte und immer noch abverlangt. Wir liebten Simon sehr. Erleben zu müssen, dass er verstirbt, zerriss uns unser Herz. Und auf einmal musste ich daran denken, dass Gott diesen Weg völlig freiwillig gewählt hatte. Völlig freiwillig. Sein Sohn kam auf diese Welt, um zu sterben. Ich hatte eine Ahnung. Ich bekam eine Ahnung von seinen Gefühlen, die er empfunden haben muss. Sein Sohn starb nicht unmittelbar, aber doch hineingeboren in diese Welt mit dem einen Ziel, auf grauenhafte Weise zu sterben, um uns mit Gott zu versöhnen. Ich denke, auch Gott erlitt Qualen, als er erlebte, wie sie Jesus verspotteten, auspeitschten und schließlich ans Kreuz nagelten. Ich behaupte, dass er als ein liebender Vater nicht mit verschränkten Armen von oben gefühlslos zugesehen haben wird, als er den Schmerz und die Folter sah, den sein Sohn erlitt, nur weil er das Ende der Geschichte kannte. Er litt, weil sein Sohn litt. In dem Leidensweg von Jesus fokussierte ich mich in der Vergangenheit sehr einseitig nur auf Jesus, auf seinen Schmerz, auf seinen schweren Weg, den er anstelle von uns gegangen ist. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Aber dabei ließ ich die Perspektive Gottes irgendwie ganz unabsichtlich außer Acht. Gott ließ mich durch Simon für einen kurzen Augenblick Anteil nehmen an seinem Schmerz, den ihn seine Liebe zu uns gekostet hat. Es schien, als sagte er zu mir, nicht hörbar, aber in meine Gedanken hinein, mein Kind, wenn du deinen Sohn Simon schon jetzt so sehr liebst, ohne dass er etwas dafür getan haben will, was meinst du wohl, um wie viel mehr ich dich liebe, ohne dass du etwas dafür tun musst? Und diese Liebe zu dir brachte mich ans Äußerste. Gottes Liebe zu uns brachte ihn dazu, sich mit voller Absicht der Macht der Liebe zu opfern. Gottes Gnade hat den hohen Preis von Golgatha gekostet. Ein Geschenk, das den Geber alles kostet und den Empfänger gar nichts. In Epheser 1, Vers 6 bis 7 lesen wir, darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Gottes Gnade ist ein Geschenk für Menschen, die sie nicht verdient haben. Gott freut sich, wenn wir das Geschenk der Gnade empfangen und annehmen wollen. Er möchte reichlich austeilen. Er freut sich, wenn eins seiner Kinder, das verloren war, wiedergefunden ist. Für Gott ist es so, als hätte er die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Es ist, als hätte er seinen kostbarsten Besitz, den er glaubte verloren zu haben, zurückzubekommen. Wie geht es dir in deiner Freundschaft zu Gott? Mühst du dich immer noch ab, um Gott zu gefallen, damit er dich lieben kann? Auch ich musste erst einmal lernen, anzunehmen, dass er mich wirklich liebt. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und entschied mit 8 Jahren, dass ich mit Jesus leben möchte. Die Sache mit Jesus hatte ich früh und schnell begriffen. Aber die Sache mit Gott als einen Vater, der bedingungslos liebt, nicht. Also war ich auf der einen Seite stets darum bemüht, mir Gottes Liebe zu verdienen. Und auf der anderen Seite machte ich seine Liebe zu mir an Bedingungen fest. Wenn du mich liebst, dann. Als wenn er durch das Opfer seines Sohnes nicht bereits alle Bedingungen erfüllt hätte, um mir seine Liebe zu erweisen. Dann brachen leidvolle Erfahrungen über mich herein und meine Freundschaft zu Gott zerbrach. Ich wendete mich von ihm ab, als ich Anfang 20 war. Nach circa 4 Jahren, im April 2004, traf ich erneut eine Entscheidung, mit Jesus zu leben. Und an diesem Tag erlebte ich eine tiefe Liebesbegegnung mit Gott, die ich in dieser Form zuvor noch nie erlebt hatte. Meine Schuld und Scham schien mir vor als unüberwindbar zwischen Gott und mir. Doch während ich betete und all meinen Kummer und meine Nöte vor ihm ausbreitete und meine Schuld bekannte, hatte meine Mentorin, die mich durch diesen Prozess begleitete, den Eindruck, dass Gott mit weit geöffneten Armen auf mich wartete, ich mich aber nur zögernd, verzagt und vorsichtig in seine Nähe wagte. Doch seine Liebe als Vater zu mir als sein Kind erfasste mich plötzlich mit einer Wucht, die ich auch heute kaum noch in Worte fassen kann. Ich fühlte mich unglaublich geliebt, gewollt, herbeigesehnt. Ich fühlte mich wie die verlorene Tochter, die wieder nach Hause zurückkehrte. Ich erlebte die Gnade. Jesus hatte den unüberwindbaren Graben zwischen mir und Gott überbrückt. Dieses Geschenk brauchte ich nur anzunehmen. Er warb um mich, um meine Liebe, um mein Herz. Diese Begegnung hat mich verändert. Gott wirbt um dich, um deine Liebe, um dein Herz. Die Begegnung mit der Liebe unseres Vaters verändert auch dich. Wir dürfen erwarten, dass Gott sich uns offenbart, bis das uns seine Liebe persönlich zu Herzen geht, um auch in den Stürmen unseres Lebens in ihm verwurzelt zu bleiben. Gnade und Leid. Welche Erwartung hast du an das Leben mit Gott? Welcher Umstand, welche schwierige Situation, welcher Sturm in deinem Leben hätte die Macht, der Liebe des himmlischen Vaters zu misstrauen? Gnade und Leid. Passt das überhaupt zusammen? Als unsere Freunde, die nicht an Gott glauben, erfuhren, dass wir ein sehr krankes Baby haben, verstanden sie die Welt nicht mehr. Warum gerade ihr? War die Frage, die ich dann oft gestellt bekam. Sie kennen uns als Familie und erleben, dass wir unseren Glauben sehr ernst nehmen. Sie sehen die Zeit, die wir Gott schenken und schätzen unsere Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Warum gerade ihr? Diese Frage lässt sie nicht los. Stellst du dir manchmal auch die Frage, warum eigentlich ich? Als unser Sohn Simon noch lebte, beteten wir als Familie jeden Tag für seine Heilung. Unsere Kinder brachten dieses Anliegen jeden Abend vor Gott. Manchmal auch tagsüber, wenn sie an meinem Bauch fasten und fast beschwörend sagten, bitte, lieber Gott, mach Simon gesund, bitte. Sie verfolgten rege unsere Arztbesuche und jedes Mal, wenn wir nach einem Arztbesuch nach Hause kamen, fragten sie, und, geht es Simon besser? Wird er leben können? Alle 2 Wochen, nun 14 Wochen lang, immer wieder die gleichen niederschmetternden Antworten. Nein, Simons Zustand ist unverändert. Nein, die Ärzte machen uns keine Hoffnung. Eines Abends, als ich mich zu Emmy ins Bett legte, stellte sie mir eine Frage, die sie so sehr bewegte, dass ich den Schmerz in ihrer Stimme erkennen konnte. Mama, warum hat Jesus Simon nicht lieb? Im ersten Moment verschlug es mir die Sprache. Was hatte sie dazu veranlasst, diese Frage zu stellen? Was verband sie mit dem Begriff Liebe? Hatte ich nicht damals, Anfang 20, dieselbe Frage? Fühlte ich mich nicht damals auch vergessen von Gott, weil ich Leid erlebte? Ich überlegte, welche Antwort ich ihr auf diese Frage geben könnte. Wie erkläre ich einem Kind, dass wir die Liebe von Jesus zu uns nicht daran festmachen können, ob wir krank oder gesund sind, arm oder reich? Welche Antwort hättest du auf diese Frage gegeben? Oder stellst du sie dir selbst, weil du krank bist, obwohl du um Heilung betest, weil du Unrecht erlebst, obwohl du dir nicht zu Schulden kommen lassen hast, weil du arbeitslos bist, obwohl du eine qualifizierte Ausbildung hast, weil du ausgegrenzt wirst, obwohl du dich nach Gemeinschaft sehnst, weil deine Ehe zerbricht, obwohl du darum kämpfst, weil du von deinen Eltern missbraucht worden bist, obwohl sie dich hätten beschützen müssen. Warum gerade du? Warum ausgerechnet ich? Kennst du diese Frage? Liebt Jesus mich wirklich? Liebt Gott mich wirklich? Leid ist und bleibt unverdient. Oft können wir uns darauf keinen Reim machen, warum manche solches Elend und manche solches Glück erfahren. Manche Menschen führen ein langes, glückliches Leben, obwohl sie es, so meinen wir, verdient hätten zu leiden. Andere müssen einen Verlust nach dem anderen hinnehmen, obwohl sie Segen verdient hätten. Darf ich erwarten, ein Leben lang von Enttäuschung und Leid verschont zu bleiben? Von Verlusten, Trauer und Schmerz? Die meisten von uns möchten unser Leben unter Kontrolle haben. Und sie möchten auch, dass das Leben fair zu ihnen ist. Wir fühlen uns betrogen, wenn das Leben anders verläuft. Wenn wir das bekommen, was wir nicht verdient haben, und das nicht bekommen, was wir meinen, verdient zu haben. Mal kurz ein Taschentuch. Doch jetzt drehen wir diese Frage einfach einmal um. Hatte ich es denn verdient, 3 gesunde Kinder zu haben? Hatte ich es denn verdient, in Deutschland aufzuwachsen? In einem der reichsten Länder der Welt? Hatte ich es verdient, nicht eins der Millionen von Flüchtlingen zu sein? Hast du dir deine Familie verdient? Deine Freunde? Deinen Ehepartner? Wir denken, wir hätten alles unter Kontrolle und denken, wir könnten uns alles verdienen. Aber erst dann, wenn wir Leid erfahren, bemerken wir, dass sich das Leben unserer Kontrolle entzieht, dass wir die Fäden nicht in der Hand halten. Wir sind nur unglaublich verwöhnt, gerade hier in Deutschland, unglaublich verwöhnt. Wenn wir eine Welt erwarten, die vollkommen fair ist, brauchen wir keine Gnade. Denn Gnade ist nur dann Gnade, wenn sie unverdient ist. In einer Welt voller Gnade werden wir aber mehr bekommen, als wir verdienen. Ich werde Schmerzen erleiden müssen, aber ich werde auch Gnade empfangen. Die nächste Folie, bitte. In 2. Korinther 12, Vers 9 steht: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. In unserer Schwachheit schenkt Gott uns Stärke. In unserer Traurigkeit schenkt Gott uns Freude. In unserer Trauer schenkt Gott uns Hoffnung. Im Leid werden wir mit unseren eigenen Unzulänglichkeiten und unserer Unvollkommenheit konfrontiert, so wie mit der Unvollkommenheit unserer Mitmenschen. Ich habe Gottes Erbarmen bitter nötig. Wenn ich auf all das schaue, was mir momentan in der Erziehung unserer Kinder nicht gelingt, dann ist es nicht mein Verdienst, wenn unsere Kinder heil durch das Leid, ausgelöst durch den Verlust von Simon, hindurchkommen und mit Stärke daraus hervorgehen. Das ist Gnade. Im Umgang mit meinen Mitmenschen, denen es nicht gelingt, angemessen auf unser Leid zu reagieren, hilft mir seine Kraft, nicht verbittert und gnadenlos zu werden. Auch das ist Gnade. Im Leid sind wir empfänglich für seine Gnade. Unsere Tränen werden in Freude verwandelt werden. Ich habe zum Geburts- und Todestag von Simon eine Postkarte geschenkt bekommen. Darauf steht: Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen, auch wenn sie vieles nicht verstehen. Das wünsche ich mir für mich persönlich, das wünsche ich dir. Gott hat uns kein Leid ohne Schmerz, kein Leben ohne Leid, Schmerz, Verlust und Anfechtung versprochen. Aber er hat uns seine Liebe, seine Gegenwart und seine Gnade versprochen. Vertraust du ihm? In Hebräer 4, Vers 16 heißt es: Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Ein Lebensstil der Gnade. Konrad? Im 2. Korinther 6, Vers 1 fordert Paulus uns auf: Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch, lasst die Gnade, die Gott euch geschenkt hat, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Die nächste. Gordon MacDonald, Autor und Redner, sagte einmal in einem Gespräch: Die Welt kann fast alles ebenso gut wie die Kirche oder sogar besser. Man muss nicht Christ sein, um Häuser zu bauen, Hungernde zu speisen oder Kranke zu heilen. Es gibt nur eines, was die Welt nicht kann. Sie kann keine Gnade anbieten. Gnade ist das größte Geschenk, das die Christenheit der Welt anbieten kann. Sie ist stärker als Vergeltung, als Rassismus und Hass. Gott möchte, dass du die Gnade, die du in deinem Leben empfangen hast, weitergibst. Er fordert uns heraus, einen Lebensstil der Gnade zu leben. Gott möchte, dass wir uns unseren Mitmenschen gegenüber gnädig verhalten. Sei nachsichtig deinen Mitmenschen gegenüber. Hab Erbarmen mit ihren Schwächen. Sei freundlich. Erweise ihnen Barmherzigkeit. Die nächste Folie, bitte. Petrus, ein Jünger Jesus, fragte Jesus einmal, steht in Matthäus 18, 21 und 22, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist 7-mal denn nicht genug? Nein, antwortete Jesus, nicht nur 7-mal. Es gibt gar keine Grenze. Du musst bereit sein, ihm immer wieder zu vergeben. Gott fordert von uns eine grenzenlose Vergebungsbereitschaft. Wenn ich vergebe, dann vertraue ich darauf, dass Gott besser für Gerechtigkeit sorgen kann als ich. Wenn ich vergebe, verzichte ich auf mein Recht, auf Ausgleich und überlasse alles Gott. Vergeben ist nicht immer leicht. Manchmal ist es ein Prozess, der sehr schmerzhaft ist. Es tut weh, wenn wir unsere Rechte auf Ausgleich abgeben. Vergebung hat die provozierende Eigenschaft, ungerecht, unverdient und unfair zu sein. Doch Gott bietet nicht nur dir das Kreuz als Sühne für deine Schuld an, sondern er bietet dir sein Kreuz auch als Sühne für die Schuld, die dir angetan wurde. Wenn du möchtest, dass ein Mensch für seine Sünde bezahlt, dann fragt Gott dich, ob es reicht, dass Jesus am Kreuz für diese Schuld gestorben ist. Wenn wir die Gnade nicht weitergeben, die wir empfangen haben, dann können selbst kleine Streitereien dazu führen, dass Kluften entstehen zwischen Eltern und Kindern, zwischen der Ehefrau und dem Ehemann, unter Freunden, Arbeitskollegen. Es liegt oft an uns und an unserer Haltung, welchen Weg wir in Beziehungen einschlagen. Erst gestern habe ich wieder ein gutes Beispiel dafür erlebt. Unsere Nachbarin fühlte sich gestern Morgen um 7.44 Uhr, ich weiß die genaue Uhrzeit, denn sie nannte sie mir in ihrer Nachricht, die sie mir geschrieben hatte, fühlte sich um 7.44 Uhr gestört in ihrem Schlaf, weil Yannick und Emmy nicht auf leisen Sohlen durch das Treppenhaus geschlichen sind. Ihren Ärger hat sie mir durch eine WhatsApp kundgetan. Jetzt liegt es an uns, welchen Weg wir mit ihr gehen wollen. Den versöhnlichen oder den unversöhnlichen? Jage ich dem Frieden nach oder gehe ich auf Konfrontation? Wir haben nichts Unrechtes getan. Ich hätte also zurückschreiben können, es sind Kinder, sie haben sich nicht daneben benommen. Wenn du damit ein Problem hast, dann können wir das nicht ändern. Naja, und unseren Kindern hätten wir dann dazu anhalten können, mal so richtig absichtlich Lärm zu machen, damit unsere Nachbarin doch mal der Unterschied klar wird und sie einsieht, dass sie überzogen reagiert hat. Aber ich habe mich anders entschieden. Ich habe mich entschieden, den Weg des Friedens zu wählen. Also schrieb ich, Jannik und Emmy waren heute schon früh unterwegs, um Brötchen zu kaufen. Es war nicht ihre Absicht, dich zu wecken. Es tut mir leid, dass du deswegen nicht ausschlafen konntest. Ich hoffe, du findest noch ein wenig Schlaf. Daraufhin schrieb sie mir persönlich zurück. Wir könnten ja nichts dafür, dass das Haus so gebaut sei, dass ihr Schlafzimmer direkt am Treppenhaus liege. Ich hatte den Ball in meinem Feld. Schlage ich den Ball hart zurück oder stelle ich die Weichen für ein friedliches Miteinander? Lebe ich das Prinzip der Gnadenlosigkeit oder das Prinzip der Gnade? Wenn du einen Lebensstil der Gnade lebst, dann macht es das Unrecht nicht geschehen, aber es verändert die Atmosphäre. Barack Obama nahm nach einem Kirchenattentat in Charleston an einer Trauerfeier teil. Wir wissen das aus der Presse, was damals geschehen war. Ein 21-jähriger junger Mann hatte am 17. Juni bei einer Bibelstunde um sich geschossen und mehrere Menschen erschossen. Die Welt schrieb dazu am 26.06. Gegen Ende seiner Rede stimmt Obama Amazing Grace an. Das Volkslied über die erstaunliche Gnade Gottes in schweren Zeiten, das schon den Sklaven in den USA Kraft und Hoffnung gab. Erst zögerlich, dann begleitet von tausenden Stimmen in der Halle in Charleston. Der von Hass geblendete, mutmaßliche Mörder konnte die Gnade nicht sehen, die Pfarrer Pinckney und diesen Bibelkreis umgab, erklärte der Präsident. Überhaupt zeigen die Trauernden, dass sie dem Bösen nicht die Kontrolle über ihr Leben geben wollen. Barack Obama sagt in seiner Anrede, wenn wir die Gnade finden, ist alles möglich. Wenn wir unsere Herzen für die Gnade öffnen, wenn wir sie leben, kann sie alles verändern. Gnade macht das Unrecht nicht ungeschehen, aber es verändert die Atmosphäre. Gnade durchbricht den Kreislauf der Gnadenlosigkeit. Gnade ist stärker als Vergeltung, Feindschaft, Hass, Rassismus, Streit. Gott möchte diese Gnade schenken, jedem von uns, neu, immer wieder, täglich. Wir sind darauf angewiesen, wir sind auf seine Gnade angewiesen. Wir können mit leeren Händen vor ihm stehen und dankbar das empfangen und annehmen, was er für uns vorbereitet hat. Wir werden Gott jetzt mit Liedern anbeten. Wir werden sicherlich auch seine Gnade preisen. Aber ich möchte einmal noch mal zum Abschluss mit uns beten. Ja, Vater im Himmel. Du bist ein Gott der Liebe. Und ich bitte dich so sehr, dass jeder, der hier heute sitzt, das nochmal neu in seinem Herzen erleben darf. Herr, aus dir schreit heraus, dass du uns liebst, dass du uns hältst, dass du Sehnsucht nach uns hast. dass du dich danach verzehrst, Gemeinschaft mit uns zu leben. Du bist so groß, das hättest du doch eigentlich gar nicht nötig. Aber nein, du liebst es. Du liebst es, mit uns zusammenzuarbeiten. Du liebst es, wenn wir die Gnade, die wir von dir geschenkt bekommen, weiterleben. Und darum möchte ich dich bitten, Herr. Verändere uns, verändere unser Herz. Zieh uns immer mehr, Stück für Stück, näher zu dir. Amen.